Einig ist gleich wieder um 11.
Ja.
An einen Samstag.
Ja. Das wird dann, glaube ich, die Woche ein bisschen schwierig mit Freitag. Aber dann haben wir jetzt halt mal eine Sonntagsfolge. Ist doch auch was.
Wir hätten es ja eigentlich am Freitag geschafft. Aber naja, wir haben dann einfach so schön über Dinge geredet und die uns klar geworden sind. So ein, zwei Erleuchtungen und daraus dachten wir, ey, wie wär's, wir machen ein neues Format, die Erleuchtung der Woche. Und darin reden wir, was wir halt die Woche so Neues über uns gelernt haben, über die Gesellschaft, über die Kunst. Einfach Dinge, die uns klar geworden sind, die wir vielleicht mit euch teilen wollen. Und dachten uns, das wird auch ein cooles neues Format, einfach das so als Konstante in den Podcast mit einzubauen.
Na dann fang doch mal an. Was hast du die Woche erlebt? Was ist deine Erleuchtung der Woche?
Ich glaube, diese Woche war für mich weniger eine Erleuchtung, was das Künstlerische angeht, sondern das zwischenmenschliche, Emotionale. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich viel glücklicher zur Zeit bin, weil ich einfach mehr mache, das, was mir Spaß macht, ausgewogener dabei bin und weil ich einfach ein klares Ziel habe inzwischen, auf das ich zuarbeiten kann. Und wenn ich jetzt sehe, wie wir uns halt entwickeln, also nicht wir an sich als Person, sondern alles, was wir gerade in die Hand nehmen, das ist langsam fußfest, dass man sieht, dass es wächst, würde ich sagen, die Erleuchtung der Woche ist, wenn du einen Plan hast, wenn du ein Ziel hast, dann ist es schön zu sehen, wie dieser aufgeht. Daran sollte man festhalten. Und was möchtest du mit uns teilen, Nick?
Meine Erleuchtung der Woche ist, dass Leute meine musikalischen Fähigkeiten anerkennen und würdigen. Manche sehen mich sogar als autoritäre Quelle in unserer Umgebung an. Und ich habe jetzt sogar eine Schülerin und ich bin einfach gespannt, was daraus wird. Vor allem, weil ich jetzt mit jemandem über das Thema Musikproduktion reden kann, den es erstens auch interessiert und der es zweitens auch von mir lernen will. Das klingt komplett verrückt, aber ist anscheinend so. Und ich bin da auch opportunistisch. Das heißt, ich nehme das jetzt voll ernst. Ich bin jetzt drin im Game. Das ist die neue Rubrik in unserem Podcast Empire. Das E steht für Podcast, der eigentlich jede Woche Freitag erscheint, außer diese Woche offensichtlich. Das ist die Folge 8 und heute widmen wir uns einem neuen Thema aus dem Bereich der Kunst und aus unserem Leben, und zwar ziemlich genau aus unserem Leben, nämlich wie wirkt sich die Kunst auf unseren Alltag aus?
Und damit meinen wir jetzt nicht unbedingt quasi, wie wir jetzt da sitzen und die Kunst machen und das alles planen, sondern wirklich, wie halt das alles in diese Umstände gerät mit Familie, Freunde, wie man Zeit plant, all das. Und das möchte ich mir einfach mal erklären, weil besonders bei mir ist es ja noch so, ich bin in den Schulwesen noch drin und das manchmal alles unter einen Hut zu kriegen, ist dann doch etwas komplexer. Und vielleicht dachten wir uns dann, interessiert das mal jemanden, wie wir einfach probieren, das alles zu strukturieren und so effektiv wie möglich, effektiv in Anführungszeichen, uns zusammenzusetzen, um das Zeug zu machen, was wir lieben, und wie wir da halt vielleicht rangehen, dann auch unseren Alltag zu gestalten.
Als erstes wenden wir uns da unserem Tagesablauf zu. Wir müssen den Tag schließlich um die Kunst herum planen. Am besten nehmen wir den Freitag als Mustertag und gehen mal durch, wie er sich bei uns gestaltet.
Eigentlich beginnt halt, wenn wir das Freitag sehen, eher Donnerstagabend, wo wir probieren meistens, uns dann wirklich nach dem kompletten Tag nochmal zu treffen. Den Podcast haben wir die Woche schon mal ein bisschen vorbereitet zwischen Tür und Angel und dann nehmen wir das abends auf. Das ist eine entspannende Runde. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir probieren das halt immer relativ zügig zu machen und effektiv. Das lustige oder quasi der interessante Part beginnt halt dann wirklich erst am Freitag, wenn ich dann halt auch für den nächsten Tag mehr Zeit habe. Also bei mir ist halt so, früh aufstehen natürlich, Schule, Klausuren, das muss ich niemandem erklären, dass das noch dazu kommt. Aber halt, ich habe auch zum Beispiel, hatten wir letztens die Woche, da hatte ich am Freitag noch einen Workshop bei einem Projekt, was ich leite mit. Und da bin ich dann halt nochmal dahin, habe das gemacht, davor waren wir noch im Studio und dann komme ich halt auch direkt mit mehreren Leuten. Und ich schleppe halt immer in letzter Zeit sehr viele Leute an, um Nick so groß möglich mit den Leuten zu connecten, damit er auch Leute hat, mit denen er arbeiten kann, besonders was die guten Sänger angeht. Und naja, wie sieht dann der Alltag aus? Wir setzen uns dann halt relativ schnell nach der Schule, nach der Pflichtarbeit hier hin und probieren erstmal zu strukturieren, was ansteht, wen wir bräuchten, was wir bräuchten Und darauf basiert dann halt auch ziemlich der Ablauf des Abends, der sich meistens dann bis manchmal nachts um 5 streckt, wenn wir gerade in der guten Muse sind. Also in unserem Tunnel. Die Muse ist ja was anderes. Das haben wir ja schon mal geklärt in einer Folge.
Du hast schon gesagt, dass die Abende ziemlich stark davon abhängen, wer gerade da ist. Wenn wir zum Beispiel einen Sänger da haben.
Grüße geht raus an unsere gute Sängerin an dieser Stelle. Wir lieben dich, by the way. Wir lieben dich.
Sehr. Dann ist das Ziel des Abends natürlich klar. Wir haben meistens einen Song, über den wir, wenn es gut gelaufen ist, vorher schon mal geredet haben, welcher das ist. Ansonsten müssen wir es on the spot rausfinden, was wir machen wollen. Dann setzen wir uns hin und machen das.
Alltag ist ein schwieriges Wort, weil es ist halt sehr projektabhängig. Bei mir ist halt so, dass ich ja noch viele andere Projekte habe, als hier im Studio zu sitzen und nichts zu nerven. Und ich probiere mir das halt relativ gut zu strukturieren und mache mir dann Plan, was zu tun ist. Und das relativ alles leider auf effektive Weise zu lösen, nicht immer auf kreativste Weise, weil leider durch die Schule halt die Zeit fehlt, einfach manche Dinge, sich die Zeit zu nehmen, die vielleicht kreativer zu gestalten. Natürlich macht man natürlich seinen kreativen Prozess daraus, aber bei mir ist es zurzeit leider so, dass ich viele Projekte halt mit mehr Effektivität als Kreativität betreuen muss und das tut mir im Herzen teilweise weh, weil ich natürlich dadurch auch unzufrieden mit meiner Arbeit bin, weil ich wüsste, dass man da mehr rausholen kann.
Ja, mir tut es dann, also mir würde es, wenn ich in der Situation wäre, was ich im Moment Gott sei Dank noch nicht bin, würde es mir halt für den anderen Künstler, mit dem ich zusammenarbeite, leid tun, weil der verlässt sich ja,
klar,
drauf, dass,
klar, auf jeden Fall,
dass
das
ich
auch
da so, ja, und du machst ja so gut, wie es möglich ist. Du machst wahrscheinlich sogar mehr als möglich ist in der Situation, halt nur ein bisschen weniger, als du normalerweise machen würdest. Aber ich fände halt ein bisschen netter, weil ich denken würde, es sind nicht 100%, es ist nicht das, was vielleicht ein anderer bekommt, obwohl ich für jeden dasselbe leisten will. Aber so ist es. Manchmal muss man eben irgendwas priorisieren, vor allen Dingen, wenn es Pflicht ist, wie Schule. Und da muss man das eben so lösen.
Ja, und du sagst ja gerade, besonders bei mir, ich habe ja noch diese Pflicht mit der Schule, dass ich da manche Dinge machen muss. Und wir planen quasi eigentlich jede freie Minute unserer Freizeit, die wir haben. Wirklich, wir planen die Kunst um unsere Pflichten herum. Das heißt, wenn wir Zeit haben, es ist halt wirklich so, nach der Schule komme ich hierher. Jetzt komme ich gerade noch aus Leipzig und bin direkt hierher gelaufen. Wenn wir Zeit haben, probieren wir sofort immer was auf die Beine zu stellen und probieren halt auf Abruf immer was zu machen, was natürlich nicht immer klappt. Aber zurzeit ist es halt leider noch so, dass wir halt probieren müssen, die Kunst nicht in unseren Alltag zu integrieren, sondern sie um ihn herum zu bauen.
Wie nimmt das eigentlich deine Familie auf? Also, dass sie wissen, okay, der geht in die Schule, so, und wenn der aus der Schule kommt, kommt der nur ganz kurz nach Hause, wenn wir Glück haben, kommt er kurz nach Hause, so, und dann ist er wieder weg bis abends,
also,
und die ganze Nacht. Passiert da irgendwas?
Meine Eltern sind getrennt und bei meinem Dad ist es so, der sagt immer nur, Alter, die armen Leute, die bei Nick im Haus wohnen, sind die nicht langsam genervt, dass jeden Tag ihr da im Studio hockt und irgendeinen Unsinn macht. Meine Mom wiederum, die nimmt das gar nicht so wahr. Sie weiß, dass ich sehr viel auf Achse bin. Und sie unterstützt mich da auch voll oft und probiert mir auch noch ein, zwei Aufträge zukommen zu lassen, um mir vielleicht auch manchmal ein paar Arbeiten abzunehmen, was manche Strukturierte angeht. Aber meine Mom hält sich da ein bisschen mehr raus und lässt mich so mein Zeug machen. Aber bei meinem Dad ist so, dass der mir auf eine, also nicht negativ, aber auf eine sehr kritische Weise immer gegenüber trifft und halt das immer sehr erfolgsorientiert sieht. Zum Beispiel ist auch mein Dad so der Erste gewesen, der hat gesagt, gut, dann machen wir jetzt Gewerbe auf. Gut, dann machen wir jetzt strukturiertere Dinge hier. Mach dir mehr Pläne. Wie sieht's aus? Plan mehr. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir manchmal den Arschtritt gibt. Ja. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Natürlich, deine Familie ist nie begeistert, wenn du sagst, yo, ich möchte mit Kunst mein Geld verdienen. Das ist so, wie deine Eltern sagen, ey, es wird teuer für euch. Ja, ne? Aber ich kann da sehr froh sein, dass meine Familie relativ schnell mein Hobby halt erst anerkannt hat und dann halt auch gesagt haben, ey, das liegt ihnen ein bisschen, wir unterstützen den da. Und jetzt sehen sie auch, dass es langsam Fuß fasst, dass ich bei vielen Projekten dabei bin, mein eigenes Ding aufbaue und sie mir da auch immer mehr Vertrauen entgegenbringen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, dass ihr mich meinen Weg gehen lasst. Worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ihr mich auf meinem Weg unterstützt und mich den auch gehen lässt. Lasst. Nimm den ersten Take einfach, okay?
Das hat jetzt deutlich länger gedauert, als es hätte dauern sollen, den einen Satz zu sagen. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Meine Familie unterstützt mich auch in dem, was ich mache. Halt vor allen Dingen über die Jahre hinweg. Natürlich auch finanziell, aber vor allen Dingen auch mit Rückendeckung. Mich das einfach machen zu lassen, was ich machen will. Und das ist so ein Thema, worüber ich eigentlich auch in Zukunft nochmal eine komplette Folge machen will. Wie es ist mit familiärer Unterstützung und vor allen Dingen, wenn die nicht da ist. Ich würde auch gerne mal mit Leuten drüber reden, bei denen das der Fall ist. Weil bei uns ist es so, wir werden unterstützt. Das heißt, es wäre anmaßend von uns, in einem Podcast darüber zu diskutieren, wie es ist, wenn man nicht unterstützt wird von seiner Familie, weil wir es einfach nicht kennen. Deswegen wäre es da mal interessant, Augenzeugenberichte zu hören, wie das ist.
Aber es sind ja jetzt nicht nur die Familie, die so unterstützt. Wir haben ja auch genügend Freunde, die gerne vorbeikommen und uns unterstützen. An dieser Stelle schöne Grüße an Pharrell, der gerade neben uns sitzt, während wir den Podcast aufnehmen. Er unterstützt uns jetzt nicht im Sinne von, dass er hier uns Kaffee vorbeibringt oder das Studio aufräumt. Aber schon so klein. Kannst du machen. Du kannst hochgehen, Kaffee machen. Aber schon so kleine Dinge wie einfach mal eine Story posten, einfach uns ein bisschen mehr Tragweite geben, Leute connecten, von uns erzählen oder auch einfach emotionaler Beistand, sind echt manchmal Dinge, wofür man halt echt dankbar ist, wenn da einfach jemand kommt und auch einen einfach mal ehrliche Kritik gibt, einfach mal Props gibt, einfach mal die Leute auch emotional unterstützt. Weil das größte Problem am Anfang ist halt, du verlierst so schnell die Kraft und Motivation dran, manchmal Dinge zu tun. Ja. Weil du halt einfach nicht weißt, wie reagieren die Leute. Bin ich gut genug für manche Dinge? Und ich finde ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass halt da so viele Leute offen auf mich zugehen und mir da auch Feedback geben. Also Feedback bin ich immer gerne offen für. Positiv als auch negativ.
Aber ist das bei dir dann auch so, dass du deine Freunde da so mehr oder weniger mit reinziehst? So, also wir haben jetzt ziemlich viel über das, was wir jetzt gerade aufbauen und was wir gerade machen, geredet. Aber man kann es ja auch wieder generell auf das, was wir machen, beziehen. Als du so mit Fotografie angefangen hast, dass du die da so übel vollgelabert hast, weil so war es bei mir. Ich hab meine Freunde da einfach mit reingezogen.
Tat's weh.
Ja.
Das lass mal drinnen, das ist authentisch.
Ich habe die damit reingezogen, ohne dass sie es wollten. Und ich halte bis heute immer die Moralpredigt, hört nicht so laut Musik. Schäden am Ohr sind irreparabel.
Meine sind
geht nicht
komplett
wieder weg.
Kaputt.
Deswegen, ich sage das immer wieder. Wegen dem Background, so hast du das auch? Oder existiert also, das getrennt voneinander?
Ich muss sagen, da als ich mit meinem Hobby angefangen habe, war ich eher so auf... Das ist lustigerweise bei jedem Fotografen ähnlich. Man fängt mit Naturstillleben und Landschaftsfotografie an. Es ist wirklich so.
Ja, weil es überall verfügbar ist.
Ja, und einfach, weil du dir für dich Zeit nehmen kannst. Und daher ist es erst gewachsen. Und dann hatte ich relativ viele oder relativ schnell mir gesagt, ey, du nimmst die Kamera mit und dokumentierst einfach, was deine Freunde so mitmachen. Und da habe ich dann halt wirklich dann angefangen zu sagen, ey Jungs, geh mir raus, ich will Fotos machen. Und so habe ich ihnen das halt auch immer geschrieben oder halt mich verabredet, mit dem Ziel halt Fotos zu machen. Das hat halt relativ schnell bei mir angefangen, ja, das Wasser würde ich nicht mehr trinken, Nick. Das habe ich letztens schon festgestellt.
Ich meine, es war jetzt nicht schlecht, aber oft nicht mehr lecker.
Dass ich halt wirklich meine Freunde quasi passiv da integriert habe. Also, die hatten ja schon was davon, wenn ich so denen gesagt habe, yo, lass mal Fotos machen gehen. Die hatten danach halt ein paar coole Fotos von sich ab und zu. Aber ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der sehr aktiv sein Hobby, seine Leidenschaft und halt diese Kunst nach außen trägt. Dadurch, dass ich halt gerade über halt meinen persönlichen Bekanntenkreis sehr viel Werbung auch für unsere Projekte mache. Dass ich da halt auch öfters mal hinkomme und sage, ey, hast heute Abend nichts vor? Kein Problem, ey, wie wär's denn, du kommst einfach mal ins Studio rum, schaust dir an, was wir machen und kannst einfach mal Blick hinter die Kulissen werfen. Und vielleicht findest du ja cool, was wir machen und willst uns unterstützen. Also ich bin da schon jemand, der probiert sehr, sehr meine Freunde, Familie oder halt auch Bekannte, auch fremde Menschen. Ich bin ja sehr offen. Ich habe heute schon wieder mit zwei Leuten aus dem Zug gelabert. Schöne Grüße an Toni und Helene. Helene? Ich bin mir unsicher, es tut mir leid. Zwei sympathische Menschen, die ich heute im Zug getroffen habe. Ihr seid übelst korrekt. Dass ich halt einfach die Leute probiere, für das, was ich zu machen, zu begeistern. Klar, nicht jeder teilt diese Begeisterung, aber ich finde, dass man halt sehr viel Zuspruch bekommt, wenn die Leute sehen halt, wie viel Spaß du bei manchen Dingen hast.
Wir müssen aber natürlich auch die Kehrseite der Medaille beleuchten, weil schön es auch ist, seine Freunde mit einbeziehen zu können, hast du auch durchaus, vor allen Dingen, wenn es wichtige Projekte sind, für die du 100% Fokus brauchst, auch Tage, an denen du dann absagen musst, an denen du sagen musst, nee, ich kann heute nicht, ich muss das jetzt machen.
Auf jeden Fall.
Also müssen ist relativ, aber den du halt sagst, meine Priorität ist heute dieses Projekt, dann mache ich das.
Naja, das ist ja besonders, auch wenn du masterst oder ich halt in den Schnitt übergehe, hast du ja keine andere Wahl, das ist ein Ego-Ding. Da willst du in dein Tunnel sein. Na,
bei mir ist alles eigentlich ein Ego-Ding.
Ja, wenn die aufnehmen, kannst du mit den Menschen interagieren. Wenn ich das Video filme, interagiere ich mit den Menschen.
Ja, das aber, ist ja auch der soziale
Part. Dieser Lone Wolf, also quasi dieser alleinige Part, der ist schon relativ groß und wichtig. Ich habe den, um ehrlich zu sein, in der letzten Zeit sehr zurückgeschraubt, weil ich halt mich auf dieses Projekt koordinieren, ein bisschen das alles aufzubearbeiten gekümmert habe und halt auch relativ wenig in den künstlerischen Bereich getätigt habe. Aber ja klar, es gibt halt auch viele Freunde, die man dann halt sagen muss, ich kann nicht, ich muss was erledigen, ich muss arbeiten. Und teilweise bezeichne ich es als Arbeit, manchmal sage ich, ich habe ein bisschen was für mich zu tun. Aber ich muss für mich sagen, ich hatte nie groß die Situation, dass ich gesagt habe, ich kann irgendwo nicht hingehen, weil ich irgendwas machen muss. Das habe ich mir schon immer strukturiert. Aber man muss sich auf jeden Fall Zeit für sich nehmen. Das ist absolut wichtig in dieser Branche.
Genau. Und das nicht nur für die direkte Arbeit an einem Projekt, sondern manchmal auch, um sich selbst weiterzuentwickeln, seine Fähigkeiten. Weil diese Schritte muss man allein machen, das sind die wichtigsten. Aber man muss sie halt gehen, wenn man es ernst meint. Wir haben noch einen letzten Punkt, den wir nur ganz kurz anschneiden wollen, weil wir dazu eventuell auch nochmal in einer Extra-Folge reden wollen, weil es ein großes Thema ist und vor allen Dingen auch noch größer wird, wenn wir unsere Pläne weiterverfolgen. Und das ist der Punkt, wie das Künstlerdasein die Finanzen beeinflusst. Es ist ein finanzieller Totalschaden,
also, ja,
Künstler zu sein.
Also,
weil wir reden sehr gerne darüber, wie schön Kunst ist, und das ist auch alles wahr, aber der zweite Teil der Wahrheit ist auch, um Kunst zu machen, brauchst du Werkzeuge und die kosten viel Geld.
Ja, also damit ist nicht gemeint, dass du automatisch teures Zeug kaufen musst, um Gutes zu schaffen. Wir sind ja eher generell so, naja, warum eine Schaumwand kaufen? Man kann auch eine Matratze an die Wand stellen. Und warum denn auch einen Tisch kaufen? Man kann auch zwei übereinander bauen. Sowas. Aber es ist halt wirklich dieser Punkt, dass man halt viele Dinge auch, um an sich zu wachsen oder halt einfach schneller mit mehr Spaß an Dingen zu arbeiten, manchmal halt dieses bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist halt, wie gesagt, ein Thema für sich. Ab wann kann man sagen, dass du mit deiner Kunst, mit deiner Leidenschaft Geld verdienen kannst? Und ich könnte dazu nur anteasern, dass wir beide jetzt in Zukunft geplant haben, vielleicht da ein bisschen in die professionellere Schiene zu gehen, auch Gewerbe anmelden werden und so, damit wir einfach das, was uns Spaß macht, unsere Dienste auch einen größeren Rahmen anbieten kann. Wir machen das ja jetzt sehr viel in den öffentlichen Projekten, was viel mit ehrenamtlicher Arbeit zu tun hat. Aber wir natürlich auch gerade, also ich merke es gerade in letzter Zeit, dass es mit dem Geld ein bisschen runtergeht. Wenn ich jetzt ein, zwei Dinge mal wieder organisiert habe, es frisst ja auch ein bisschen was, einfach seine Technik auf den Stand zu halten. Man hat ja so ein bisschen Fixkosten quasi schon. Einfach, dass man probiert rauszufinden, wie viel ist es wert zu investieren und ab wann kann ich halt wieder Geld rausholen. Und ich finde, das ist halt wirklich ein guter Part für eine neue Folge, wenn wir dann soweit sind, dass wir da mehr Erfahrungen haben. Wir haben schon Termine mit ein paar Leuten, wo wir drüber sprechen werden, wie das alles aufgebaut ist. Und wenn wir das dann auch ein bisschen fortgesetzt haben, wird es da mal eine relativ, vielleicht eine längere Folge sogar ein bisschen geben, für die Leute, die das interessiert. Ein bisschen oldschool, vielleicht auch ein bisschen fachwichtelmäßig, wo wir vielleicht auch mal die Leute, die vielleicht auch an dem Punkt sind, so ein bisschen zu unterstützen, wie wir. Wir können natürlich noch nicht sagen, ob das gute oder schlechte Entscheidungen waren, weil wir machen es ja jetzt auch gerade eben. Aber wie wir jetzt die Sache angehen werden, um da einfach, wir machen es mal auf gut Deutsch, ein bisschen Geld zu verdienen, weil, naja.
Auch wir können die Miete nicht von Luft, Liebe und Fantasie bezahlen.
Und den Pizzaboten auch nicht.
Den erst recht
nicht. Der kommt gefühlt jeden zweiten Tag.
Auch das müssen wir zurückschrauben.
Auf jeden Fall, wir müssen anfangen zu kochen. Lass einen Kochstream machen.
Nein. Was wir aber definitiv machen, ist jetzt Schluss mit der Folge. Ich heiße auf Instagram nick.pg. Ich werde es natürlich, wie immer, bald ändern. Wie heißt du und warum?
Ich heiße immer noch karl.ich, Karl mit einem C, der Punkt wie halt so ein Punkt, wenn ihr mit einem Stift auf dem Papier tippt. Und ich heiße immer noch so, weil ich nicht du bin. Und dieser Joke wird langsam echt alt, wenn ich den jeden Podcast bringe.
Ja, deswegen werden wir es auch jeden Podcast weitermachen. In dem Sinne, and see. Ciao.